lese aus Römer 14. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet.
Danke für die Textlesung. Ganz am Anfang habe ich eine Frage, ob ich auf Hochdeutsch umsteigen soll und was für euch besser ist. Gibt es jemanden, der besser Hochdeutsch versteht oder in der Sprache wohler ist? Verstehen alle gut Schweizerdeutsch? Gut, danke. Genau, Textlesung war aus Römer 14 und ich möchte gerne den Römer 14 Text, das Kapitel, näher an euer Herz legen. Wie es im Hebräer 4,12 heisst, ist das Wort Gottes, die Bibel, der Richter von unseren Gedanken und Sinn vom Herz. Das heisst, das Wort Gottes steht uns gegenüber und darf uns ins Leben hineinreden, weil es ist Gottes Stimme, Gott selber, der uns ansprechen kann. In diesem Text geht es um eine Speiseregelung. Es geht darum, etwas ethisch zu bewerten, und zwar, ob das angebracht ist in einer Gemeinde, oder ob es nicht angebracht ist. Eine Person, ein Christ, sagt, es ist okay, zum Fleisch essen, während der andere Christ sagt, es ist nicht okay, Fleisch zu essen. Man soll sich vegetarisch ernähren. Wie es zu dem Fall kann kommen, möchte ich nachher erklären. Stell dir mal vor, du würdest aufgefordert werden, in der Bibel, dass du kein Fleisch sollst essen. Was würdest du darüber denken? Ein Barbecue. Auf dein Barbecue im Sommer zu verzichten, Stell dir mal vor, das wäre unglaublich schwierige Aufforderung. Was denkt ihr darüber? Also, wenn jetzt wirklich in der Bibel steht, auf Fleisch verzichten, würdet ihr es machen? Kein Kotelett essen im Sommer, das schöne Stück Fleisch. Mir würde es echt schwerfallen, wirklich. Mir würde es wirklich schwerfallen. Wieso gestaltet sich das zwischen diesen zwei Personen im Römer 14 so schwierig? Es ist das berühmte Eisbergmodell. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht auch nicht. Ich möchte es euch kurz erklären. Es soll uns das Ganze begreiflicher machen. Und zwar haben menschliche Handlungen immer etwas an der Oberfläche und unten verborgen liegen Motive, Anliegen vom Herzen, wieso dass wir etwas machen. Die Handlung obendrauf, das ist für uns sichtbar. Was aber für Motive im Herzen da sind, aus welchem Grund wir etwas machen, das ist für den Menschen nicht sichtbar. Und wie sich das Modell jetzt kann in christlichen Glauben auswirken, kann man anhand von einem einfachen Beispiel erklären. Wir nehmen da einen gläubigen Katholik und einen gläubigen Jude kommen in den Gottesdienstsaal hinein. Sie laufen in den Saal hinein. Der eine, der Jude, hat kein Käppli an. Er läuft in den Gottesdienstsaal hinein. Und was macht er? Er zieht sein Käppli an. Natürlich eine Kippa, ich habe leider keine Kippa gehabt, darum hat die Kappe das müssen tun. Genau. Während ein Katholik, wenn er in eine Kirche hineinläuft, in den Gottesdienstsaal, seine Kappe auszieht, und zwar aufgrund von Respekt vor Gott. Zwei Handlungen, die so konträr sind, einmal so und einmal so, bedeutet aber eigentlich innerlich genau das Gleiche. Der eine, der kommt, zieht seine Kappe an, drückt damit aus, ich stehe unter der Herrschaft von Gott. Während der andere seine Kappe auszieht und damit sagt, ich habe Respekt vor dem Gott, vor dem heiligen, sakralen Ort. Zwei unterschiedliche Handlungen. Wenn ich zum Beispiel in Indien umeinander laufe, kann ich ganz schön in Verlegenheit geraten, weil dort heisst, Kopf schütteln, so oder so, genau das Gegenteil, wie es bei uns Bedeutung hat. Das heisst, dort laufe ich richtig an die Wand her, weil die Handlung auch konträr zu dem steht, was es innerlich Motivation möchte ausdrücken, wie beim Eisbergmodell, wo wir es hier sehen. Römer 14, 6. Genau, 14, 5, es tut mir leid. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Also unterschiedliche Ansichten, zum Beispiel jetzt auch über das Gebot vom Sabbat, über christliche Viertage, verschiedene Tage, die unterschiedlich gewichtet werden. Ich kenne auch eine praktische Erfahrung, und zwar aus meiner Brasilien-Zeit. Ich war für ein Jahr lang in einem Missionseinsatz in Brasilien. Und was ich dort erlebt habe, war für meinen Glauben auch ziemlich bewegend gewesen. Weil in Brasilien hat es geheißen, auf keinen Fall darf ein Christ Alkohol trinken. Es geht gar nicht. Nehmen wir an, der Prediger würde einen Tag vorher im Bar gehen, bestellt sich ein Bierli, trinkt ein Bierli und dann laufen die Brasilianer von der Gemeinde vorbei und sehen dann in dieser Bar hocken. Unmöglich. Die Kirche wird am nächsten Tag leer sein. Kein einziger Mensch wird in diese Kirche gehen. Und auf der anderen Seite, Missionar XY, den ich kenne, ist mit uns jungen Leuten unterwegs und wir fahren in die Stadt hinein, weg von seinem Missionsgebiet. Wir fahren in eine Bar und was macht er? Er bestellt sich ein Caipirinha und trinkt mit uns ein Caipirinha zusammen. Auf der einen Seite hat er jahrelang abstinent gelebt. Für die Gemeinde, für die Menschen, die dort in dieser Gemeinde sind. Auf der anderen Seite ist er mit uns Jungspünden unterwegs gewesen und in dieser Bar und hat gesagt, ich stehe unter keinem Gesetz. Ich trinke ein Caipirinha. Das ist mir als Christ erlaubt. Und er hat es für uns gemacht, für die Gemeinschaft zu uns. Zweimal völlig konträre Handlungen. Und bei beiden Handlungen hat er seine Liebe zu oder seine, seine Gottesbeziehung eigentlich nicht gefördert, sondern eigentlich das auch mit Gott zusammen gemacht hat. Hingegen, wenn von der Gemeinde ihn jemand gesehen hätte, wie er den Caipirinha getrunken hätte, am besten wäre gewesen, er hätte sich das nächste Ticket heimgebucht und wäre ins Flieger gestiegen und heimgegangen. Weil so etwas macht man als Christ in Brasilien nicht, besonders als Vorbild, als missionarisches Vorbild. Genau. Oftmals, wie es im Eisbergmodell aufgezeigt worden ist, sind es eben genau die Motive vom Herz, wo eine Tat manchmal furchtbar schlecht machen könnte oder furchtbar gut machen könnte. Und zwar, was im Herz Verborgene abgeht, das ist entscheidend. Wenn man nämlich zum Beispiel Lukas 21,2 anschaut, dort steht die Geschichte der Witwe. Und zwar kommt eine Witwe und sie legt einen kleinen Batzen in den Opferstock rein, während vorher riesige Geldsummen in Spendensammlung gekommen sind. Und was macht Jesus? Jesus stellt diese Witwe zuvorderst vorne her und ehrt sie vor allen. Und zwar, diese Witwe hat mehr gegeben als ihr alle, weil sie hat das gegeben, was ihr zum Lebensunterhalt nötig gewesen wäre. Weil Jesus hat das innere Anliegen, das Verborgene von dieser Witwe gesehen, in ihrer Handlung drin. Matthäus 15, Vers 17 bis 20. Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Ein anderer Vers, der eben aufzeigt, auf was Gott in unserem Leben wirklich schaut, ist 1. Samuel 16, 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und so ist es enorm entscheidend, wenn wir das Modell vom Eisberg vor uns haben, dass wir doch nicht auf das schauen, was an der Oberfläche passiert, sondern dass wir an uns selber die Herzensarbeit leisten. Aus welchem Grund mache ich etwas? Was sind meine Motive dabei? Und das wirklich unter die Prüfung stellen. Ich möchte jetzt gern in Römer 14 den Fall genauer anschauen, von diesen zwei Christen, die ihren Glauben unterschiedlich ausleben. Und zwar habe ich zwei Gegenstände mitgebracht, die zwei Personen darstellen sollen. Und zwar ist das, ich nehme jetzt einfach mal an, das ist Schwester Müsterli. Und das ist der Herr Mustermann. Genau. Und damit ihr auch noch ein bisschen Persönlichkeit überkommt, mache ich da noch Gesichter her. Danke für die Zeichnung. Wenn jetzt der Fall, und zwar sagt der Herr Mustermann auf dieser Seite, sagt, also es geht ja gar nicht, dass ein Christ Fleisch isst. Das ist ja unmöglich. Und auf der anderen Seite hat Frau Müsterli die Meinung, dass es kein Problem ist, irgendwo Fleisch zu essen. Es ist überhaupt kein Problem, irgendein Fleisch zu essen. Und anhand von diesem Beispiel gehen wir jetzt weiter. Römer 14,2. Da drin steht: Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Man stellt sich die Frage: Wie kann denn der Herr muss da mal überhaupt auf so eine komische Meinung kommen? Wie kommt er darauf, dass man kein Fleisch essen soll? Ich meine, wo steht das in der Bibel? Wie kommt er zu dieser Ansicht? Und das lässt sich ganz einfach erklären. Und zwar hat Herr Mustermann einen jüdischen oder einen heidenchristlichen Hintergrund. Entweder ist er als Jude aufgewachsen und als Jude hat er ganz klar Speisevorschriften gehabt. Alles ist eingeordnet worden. Ein Schwein ist unrein, gewisse Krabbentiere sind unrein, gewisse Vogelarten sind unrein. Fleischsorten, die er in seiner Religion auf keinen Fall dürfen essen, weil er da damit sich unrein macht und er sündigen wird. Auf der anderen Seite könnte es aber auch sein, dass Herr Mustermann einen heidenchristlichen Hintergrund hat. Also das heisst, zu dieser Zeit, er ist der römischen Religion angehängt, ist gar noch vor einigen Wochen in den Tempel vom Apollon gegangen oder Zeus, riesige Tempelbauten. Und dort ist es gekommen, dort haben sie ein kleines Tier genommen, zum Beispiel ein Lämmli oder ein Kühli, und haben das auf den Altar draufgelegt und haben es am Gott Apollos geschlachtet, geopfert. Und das war so ein Opferfest, Opferritus. Und nachher haben sie das Fleisch genommen und hinter dem Tempel hat es irgendwo einen Fleischmarkt gehabt, und das ist unter das Fleisch gemengt worden. Und man hat somit einfach nicht mehr gewusst, ist das Fleisch, das dort verkauft wird, jetzt eins von diesen Opfersorten gewesen? Und nachher hat der Herr Mustermann gesagt, ich bin doch erst noch vor einigen Wochen an diesen Opferfest gewesen, an diesen Opferriten vom Apollos. Ich habe dort gesehen, wie das Tierli genommen worden ist, auf den Altar draufgelegt wird. Ich bin selber bei dieser Party dabei gewesen, bei der Opferparty. Und jetzt bin ich zum Glauben gekommen, dass das alles gar nicht stimmt. Ich glaube an einen wahren Gott. An einen wahren Gott, der sein Leben für mich hergegeben hat, an Jesus Christus. Und er kommt zu dieser Überzeugung und ist absolut sicher, ich möchte nie mehr irgendetwas mit diesen Opferfest zu tun haben. Nie mehr im ganzen Leben. Stellt euch mal die Brisanz vor. Jetzt kommt er in den Gottesdienst irgendwann. Und wir haben da Schwester Müsterli oder wer auch immer, also das ist nur eine Beispielperson. Sie kommt und nach der Gemeinde machen wir ein Barbecue miteinander. Ein grosses Barbecue-Fest und sie kommt und bringt ein Fleisch mit. Und sagt, ja, ich war gerade heute Morgen noch auf dem Tempelmarkt, gewesen, hinter dem Apollos-Tempel und so. Und ja, da ist ein bisschen Fleisch von dieser Opferung noch dort drauf gewesen. Aber wir wissen, das ist ja alles nur Humbug, oder? An das glauben wir nicht, an die Götzenverehrung oder an den Götterglauben. Und sie bringt das Fleisch mit und Herr Mustermann, sieht, was da passiert. Und zwar, Schwester Müsterli bringt so ein Stück Fleisch mit und isst das im Barbecue. Und der Herr Mustermann denkt sich, also ganz ehrlich gesagt, vor kurzem bin ich noch auf diesen Opferreiten gewesen. Ich habe gesehen, wie das Tier geschlachtet worden ist. Und jetzt kommt da Frau Müsterli und bringt so ein Fleisch mit. Zu dieser Barbecue-Veranstaltung in der Gemeinde. Wie kann sie nur? Also wirklich, mit dem Glauben ist ganz sicher irgendetwas nicht ganz richtig. Irgendetwas stimmt da nicht bei Frau Schwester Müsterli. Hingegen Frau Schwester Müsterli denkt sich plötzlich, aha, der Herr Mustermann sitzt beim Barbecue an einem separaten Tisch mit all seinen Anhängern zusammen und er grenzt mich aus. Es fängt an, so eine Verachtung entsteht zwischen diesen Menschen. Auf beiden Seiten fängt es an zu knörzeln. Und sie merkt, dass Herr Mustermann sie ausgrenzt oder sich abgrenzt von ihr. Auf der einen Seite richtende Gedanken, auf der anderen Seite verachtende Gedanken zwischen ihnen. Und man merkt so richtig, es baut sich so ein Spannungsfeld auf, so eine Spannungswolke in dieser ganzen Konstellation drin. Vielleicht denkt sich Frau Schwester Müsterli auch etwas Ähnliches, wie es in Kolosser 2, 21 bis 22 steht. Es ist doch alles rein. Es heisst doch jetzt nicht mehr, berühr das nicht mehr, kost das nicht mehr und betasch das nicht mehr. Das sind doch alles nur Gebot und Lehre von Menschen. Weil Fleisch bleibt Fleisch. Es ist doch völlig egal. Das Fleisch könnte von Honolulu daher geflogen sein und weiss nicht, durch was für Riten durchgegangen sind. Es bleibt Fleisch. Und schlussendlich, das, was man essen, geht im Magen und wird wieder ausgeschieden. Problem, das anfängt, beide verachten einander. Sie schauen verächtlich aufeinander, die zwei Personen. Dann treibt Gott das vielleicht in einer Gemeinde noch weiter. Man fängt sich an zu beschweren, zum Beispiel bei Verantwortlichen in der Gemeinde. Oder man geht in die Seelsorge und dort baut sich das noch mehr auf. Also Schwester Müscherli beklagt sich darüber, dass Herr Mustermann sich separiert, während Herr Mustermann sich darüber beklagt, dass sie anscheinend nicht glaubensgetreu lebt, nicht so, wie man es eigentlich als Christ machen sollte. Und die Frage stellt sich jetzt, wie geht der Paulus mit so einer verzwickten Situation um? Und natürlich wissen wir alle, heutzutage geht es nicht mehr um Themen wie Opferfleisch. Also ich glaube nicht, dass das ein Streitpunkt ist, der jemals in einer Gemeinde auftauchen wird. Aber es könnten zum Beispiel Themen sein, wie ernähre ich mich als Christ? Das könnte ein Thema sein, wo man unterschiedlicher Ansicht darüber ist, was als Christ möglich ist oder was nicht möglich ist. Es könnte das Thema sein, was für Kleidung ist im Gottesdienst angebracht. Wie muss zum Beispiel der Prediger vorne stehen? Muss er eine Krawatte haben? Muss er einen Anzug haben? Was passiert, wenn ein Prediger ein Käppchen vorne hat? Was für Gefühl löst das aus in einer Gemeinde? Völlig unterschiedliche Ansichten. Man geht zum Beispiel in ein ICF und dort wird es wahrscheinlich eher auffallen, wenn ein Mann vorne mit einer Krawatte dort stehen würde. Die würden denken, was ist das für ein komischer? Es können auch Themen sein, wie zum Beispiel, wie gestaltet Bärli ihre Beziehung, bevor sie geheiratet sind. Was ist okay und wo muss man klare Grenzen setzen? Dann gibt es als Christ auch Themen wie Geld. Wie viel Geld setze ich für die Gemeinde ein? Wie viel sollte ich an Spenden geben? Es gibt Themen auch, wie zum Beispiel, an welche Lokalitäten sollte ich als Christ auf keinen Fall gehen und wo sollte ich auf jeden Fall hingehen? In Brasilien bin ich an einer Bibelschule, wo ein Verbot aufgestellt worden ist, dass man 3 Jahre lang nicht mehr ins Kino geht. Ja. Dann gibt es auch noch ein ganz brisantes Thema, das heute bei den Christen vielfach einfach unterschätzt wird. Ein ganz wichtiges Thema. Es ist das Thema Medien. Das Thema Medien. Was ist als Christ erlaubt und was ist nicht erlaubt? Ist es okay, wenn ich in meinem Computergame Menschen virtuell umbringe, ihnen Kehlen aufschlitze, sie verbrennen lasse, also was in den Medien alles möglich ist? Ist es okay, im Fernsehen zu schauen, Filme zu schauen, wo Menschen gefoltert werden? Oder ist es okay, überhaupt Fernsehen zu schauen? Sachen, wo wir als Christen unterschiedlicher Ansicht sind, wo man aber auch merkt, dass es wichtig ist, dass man sich der Führung von Gott, nach der Führung von Gott fragt, was er für gut hält. Was wichtig ist, dass der Richter von unseren Gedanken immer unser Gegenüber das Wort Gottes ist, das uns ins Leben sprechen darf, das darüber das Recht hat zu bestimmen, was gut und was schlecht ist und dass man es als Freiheit empfindet. Das Wort Gottes sitzt in Freiheit und bedrückt nicht, sondern es möchte uns Recht leiten und möchte uns nicht Vorbehalt oder Verbot auflegen, sondern möchte uns zu unserem Menschsein befreien. Was auch der Fall ist, wenn wir jetzt Herr Mustermann anschauen, in dem Fall ist es nicht so, dass der Paulus sagt, irgendwo verdutzt dasteht und sagt, ja, in Wahrheit haben ja beide Recht. Und so in unserer modernen Welt ist es ja oftmals so, dass man zwei Meinungen nebeneinander einfach bestehen lässt. Man sagt, Herr Mustermann und Frau Müsterli haben beide Recht. Und sie können doch machen, was sie wollen. Das führt uns irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, jeder kann glauben, was er möchte und jeder kann machen, was er möchte, wenn man es immer weiter konsequent denkt. Der Paulus hat ganz klar gesagt, dass der Herr Mustermann glaubensschwach ist. Und er hat gesagt, Frau Müsterli ist glaubensstark. Oh, da hat sich noch ein falscher Bibelvers drin geschlichen. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Die Bibel oder der Paulus sagt klar, in dem Fall, Herr Mustermann hat einen schwachen Glauben, während sich der Glaube von Frau Müscherli ausgerieft hat und sie begriffen hat, es kommt nicht darauf an, das Fleisch bleibt Fleisch, egal was es vorher für einen Prozess durchgemacht hat. Nehmen wir mal an, Person XY kommt neu in die Gemeinde. Sie ist auf der Suche nach einer Gemeinde mit, bringt Frau mit. Und zum Beispiel nehmen sie das Gebot aus Korinther 11 ganz ernst, wo man sagt, eine Frau soll während dem Gebet eine Kopfbedeckung haben. Nehmen wir an, jemand kommt in die Gemeinde. Was heisst es in dem Fall? Paulus sagt, der Glaubensschwache nehmt an, ohne mit ihm über Meinungen zu streiten, ohne schon unter der Hand eigentlich zu wissen, irgendwann muss die Person mal umkehren und erkennen, sie darf ihren Glauben gewissensfrei ausleben, ohne dass das Gewissen belastet wird. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Römerbrief in der ganzen Gemeinde öffentlich vorgelesen worden ist. Er hat richtig gegeben, der Gemeinde. Der Paulus hat der Gemeinde gesagt, was er denkt. Jetzt habe ich einen Vers übersprungen, ich hoffe. Genau. Der Paulus hat ganz klar gesagt, was er denkt. Römer 14,14. Ich weiß und ich bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst, nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Die Frage ist, auf was kommt es letztendlich drauf an? Kommt es als allererstes auf die Handlung an der Oberfläche drauf an? Oder ist das Entscheidende das Motiv und die Haltung mit dem, wo ich das mache? Und das Motiv ist entscheidend. Man soll in einer Gemeinde Gewissensfreiheit geben, so wie man es auch in der Schweiz, zum Beispiel also im Grossen, das Gesetz geschaffen hat, dass es Gewissensfreiheit gibt. Ein Mensch soll in gewissen Sachen enger denken können, wenn es zum Beispiel um Handlungen geht. Er darf zum Beispiel sagen, ich trinke keinen Alkohol. Und man muss ihn nicht probieren, davon zu überzeugen, dass Alkohol trinken als Christ ja überhaupt kein Problem ist. Ist es nicht. Alkohol an und für sich ist unproblematisch. Unproblematisch. Was aber ganz klar gesagt wird, Römer 14,5-6, der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Die Gewissensprüfung, um wirklich überzogen zu sein, dass in dem Handeln, das ich mache, wirklich der Herr im Zentrum steht und ich es für ihn mache, ist zentral. Wer auf den Tag achtet, der tut es im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Du haltest den einen Tag höher als den anderen. Du machst dies oder jenes, weil du Christ bist. Bist in einer Meinung gewiss. Tu es im Blick auf den Herrn. Und irgendwann wirst du auch vor Gott stehen wo die Herzen prüft. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, ob etwas richtig ist oder nicht richtig ist, dann lass es gescheiter. Jesus Christus hat gesagt, lieb den Herrn mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Es heisst, Jesus Christus in deiner Liebe und Freiheit 100% zu lieben mit all deiner Kraft. Wir bleiben beim Blick auf den Herrn stehen. Ein Schlagwort, das Paulus ins Maul nimmt. Der Blick auf den Herrn. Römer 14, 7 bis 9. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir den Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Es schließt ähnlich an wie an das Predigtthema vor 2 Wochen. Die Augenoperation, wo wir schon gehört haben, der Balken, wo aus unserem Auge entfernt worden ist. Im Glauben geht es nicht darum, sich selber zu gefallen und möglichst ein gutes Leben zu haben, sondern es geht darum, am Herrn zu dienen oder wirklich sein Leben für einen grösseren Zweck einzusetzen. 100% für Jesus Christus unterwegs zu sein, sein Leben wirklich ihm zur Verfügung stellen. Und zwar der Liebe entsprechend, die er zu uns gehabt hat, wo er am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat und gezeigt hat, ich liebe dich durch den Tod durch. Wo er den Menschen gezeigt hat, er wird bis zum letzten Punkt sein Ja-Wort zu den Menschen haben, auch wenn Menschen ihn selber kreuzigen und ablehnen. Falls es für dich ein neues Thema ist, überhaupt christlicher Glauben, möchte ich dir auch das ans Herz legen, dass du dir überlegst, ob das für dein Leben nicht relevant soll sein. Und zwar Jesus, wo vom Himmel gekommen ist und sein Leben für dich gegeben hat, damit du ewiges Leben kannst haben. Römer 14, 4, dort heißt es: Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er kann aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Deine Aufgabe ist dein eigenes Leben als allererstes. Dein eigenes Leben, die Selbstprüfung und das eigene Unterwegssein mit Gott. Vielleicht kommt irgendwann, wir kennen das alles aus unserem Leben, immer wieder, es kommt immer ein Drang auf, dass wir anfangen, andere Sachen zu werden. Wir bewerten das Leben der anderen und es fällt uns auf, dort ist es nicht gut. Das passt nicht ins Muster rein, wo ich eigentlich im Glauben so als gut anerkannt habe. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus meinem eigenen Leben. Ich bin vor 10 Jahren gläubig geworden und in meinen ersten Jahren als Christ, das ist genau das Thema, das du am Anfang angeschnitten hast, was machen die, wenn neue Christen da reinkommen? Die werden ganz quere Ansichten haben, weil es braucht bei einem neuen Christen, der neu zum Glauben kommt, viel Geduld, bis er begreift, aus welchem Grund was gut ist, wie er wirklich so handelt, wie es auch Gott einfach gefällt und wie es der Liebe entsprechend ist. Ihr werdet so Personen drin haben. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich am Anfang gesagt, also das Alte Testament, ich glaube da zum Beispiel nicht dran. An all die Berichte von Kämpfen und Schlachten, ich glaube nicht, dass das Wort Gottes ist. Ich glaube nicht, dass das wirklich Gott ist, der uns etwas ansprechen möchte. Und stellt euch mal vor, ich, Herr Müsterli, komme in die Gemeinde rein und fange das an zu erzählen, was ich glaube. Und Herr Mustermann schaut mich an und denkt, was ist das für ein Komischer? Wieso kommt er bei uns in die Gemeinde? Oder stellt euch vor, ich hätte ein Käppli angehabt und meine Kleidung hat nicht zu dieser Gemeinde passt. Es braucht grosse Geduld mit den Leuten, die neu im Glauben sind. Ich habe auch, als ich zum Glauben gekommen bin, eine Party organisiert mit massenhaft Alkohol. Und ich bin massiv in Unsicherheit gekommen, ob ich jetzt die Party soll gehen und was ich jetzt mit dem Alkohol mache. Und ich habe es in dem Moment noch nicht 100% begriffen, was es bedeutet, mit Christen unterwegs zu sein oder als Christ zu sein. Ich habe so viel Alkohol gekauft, es hat sich jemand übergeben an diesem Festchen. Stellt euch das mal vor. Und stellt euch das mal vor, wenn Herr Mustermann das mitbekommen hat, dass ich die Party gemacht habe und meine Kollegin und all diesen Kollegen ein schlechtes Vorbild gegeben haben als Christ und sich jemand noch übergeben hat an dieser Party. Das wäre schlimm gewesen. Aber zum Glück hat es niemand gemacht. Die Gemeinde, wo ich hergegangen bin, die hat mich aufgenommen und hat mich als den neuen Christ empfangen, der wirklich einfach noch nicht gewusst hat, was gut ist und bin ich mich in einer Gemeinde zu bewegen. Am Anfang hatte ich ein Telefon in der Hand und ich habe mit einer Kollegin telefoniert und mein jedes zehnte Wort war Heiland Sack. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh Mann, was, der Heiland, das ist ja eigentlich Jesus Christus. Und ich beleidige eigentlich jedem Telefonat und das ist mir so peinlich gewesen nachher. Ja. Und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich, Herr Müsterli, und jetzt heute, Herr Mustermann, bin auch ich. Und ich schaue mich selber an und ich habe mich selber verurteilt. Manchmal merke ich das, ich habe mich selber zu dieser Zeit verurteilt. Wie du merken kannst, ob das Thema jetzt relevant ist für dich und wirklich sollte etwas verändern, ist, wenn du deine Gedanken prüfst. Und zwar, was läuft dir den ganzen Tag durch den Kopf durch? Mit was beschäftigst du dich? Sind es, wie bewerte ich das richtig als Christ? Ist das richtig, was die andere Person macht? Läuft es in diesen Gemeinden gut? Ist der Lobpreis richtig? Ist der Gesang heute gut gewesen? Ist der Kleidungsstil der Leute, wenn das anfängt, dass wir ständig aufeinander schauen, wenn wir ständig irgendwie in unseren Gedanken am Argumentieren sind, den ganzen Tag irgendwie sind Wortstreitigkeiten in unserem Herz drin und Gefecht und wir probieren zu überlegen, wie wir die nächste Argumentation können gewinnen können, wie wir dort können vorwärts schreiten und unseren Standpunkt können behaupten können. Wenn du das Gefühl hast, alle Menschen müssen schon 100% begriffen haben, was es bedeutet, Christ zu sein, und ihnen nicht eingestehst, dass sie einen Prozess dürfen gehen vom Erkennen, vom Verstehen, was die biblische Botschaft ist. Wenn du ihnen den Prozess strittig machst und dann genau kann das für die andere Person Gewissenskonflikt auslösen, weil sie nicht mehr sicher ist, ob das richtig ist, was passiert. Es gibt wirklich eine gute Methode, wie man Fürsche gehen in der Gemeinde und unterschiedliche Ansichten bestehen lassen nebeneinander. Es ist der Blick. Und es ist wie, wenn ich auf einem Seil stehe. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ich wieder Petrus aus dem Boot stieg und auf dem Wasser gange. Und solange ich den Herr im Blick habe und mein Leben ihm zur Verfügung stelle, solange ich vorne schaue, mein Blick gegen vorne gerichtet ist, laufe ich auf dem Seil. Ich schaue auf meinen eigenen Schritt. Ich bin konzentriert und kann Fürsche gehen. Ich kann nicht runter. Wenn ich aber anfange, meinen Blick vom Herr abzuwenden und nach links und nach rechts zu schauen, wie gewisse Schwestern, gewisse Brüder Sachen machen, dann wird es mich von dem Seil oben runterhauen. Wenn du das Gefühl hast, dass du stehst, dann pass auf, dass du nicht kreist. So sagt es der Paulus an einem anderen Ort. Und es ist eine radikale Entscheidung. Für was entscheide ich mich im Leben? Entscheide ich mich zu richten, andere Personen zu bewerten? Oder entscheide ich mich, bewusst mein eigenes Leben auf den Herr auszurichten, ihm zu dienen und alles in Liebe auf ihn ausgerichtet zu lassen. Den Herr von ganzem Herzen zu lieben, mit ganzem Verstand, mit meiner ganzen Kraft, mit all meinen Gedanken. Überhaupt, was fällt uns eigentlich ein, den Knecht von einem anderen Herr zu richten, wo ich doch gar nicht mit dem zu arbeiten habe? Jeder Einzelne gehört Jesus Christus und Jesus Christus hat Verantwortung für die andere Person. Er ist mit dieser Person unterwegs und nicht ich. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinen Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Wer sind wir? Wer bin ich, dass ich mich selber anfange richten in meinem früheren Glaubenszustand? Oder wer bin ich, dass ich einen anderen richte in seinem Glaubensleben, wo er doch am Herr gehört und für ihn unterwegs ist und nicht für die Gemeinde oder für andere? Ich glaube, wenn ich den Ratschlag von Paulus anschaue, Römer 14, 15 bis 16, würde ich sagen, es ist besser, wenn die Barbecue-Party veranstaltet wird, dass man wüsste und auch sagt, eigentlich dürfte man das Fleisch essen, aber dass man aufs Fleisch verzichtet aufgrund von dem, wo glaubensschwach ist. Weil er kann sich nicht mehr davon wenden, er kann nicht mehr anders als da wirklich teilzunehmen oder er muss sich abgrenzen. Wenn ihr also eine Grillparty in der Gemeinde schmeißt, ist es besser, das Opferfleisch vom Apollon doch einfach nicht mitzubringen. Es ist besser, zum Beispiel in der Gemeinde, wenn ich mit meiner Kleidung dort reinkomme, mich anzupassen. Es ist richtig, wirklich auf den Hut zu verzichten, wenn das in der Gemeinde Anstoss erregt. Es ist doch gut, wenn der Prediger vorne zum der Gemeinde entsprechend eine Krawatte anlegt. Aber ich wüsste ganz genau, ich könnte auch in eine andere Gemeinde gehen und ich könnte mit meinem Käppli predigen, aber ich möchte den anderen Menschen dienen, so wie das Paulus gemacht hat. Wenn ich mit einer Person unterwegs bin, die ganz ein ökologisches und einen grünen Daumen hat, dann kaufe ich vielleicht mal ein Bio ein, um dieser Person entsprechen, wenn ich sie zum Essen einlade. Und es gibt weitere Beispiele, zum Beispiel, wenn ich eine Person zu einem Filmabend einlade und man schaut zusammen einen Film und die kann ihrem Gewissen das nicht vertragen, wenn Menschen in diesem Film sterben, dann schauen wir doch einen anderen Film zusammen, damit die Person ihrem Gewissen nicht Anstoß nimmt und etwas gegen Gott macht. Römer 14, 15 bis 16. Ich weiß und ich bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bring nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Keiner lebt sich selber und keiner lebt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Es geht um den Blick auf den Herr. Der Blick auf den Herr ist zentral, wenn ich auf ihn schaue und auf das schaue, was er für mich gemacht hat, auf ihn ausgerichtet bin und auf ihn zulaufe, dann passiert ein Wunder in meinem eigenen Herz. Weil ich erkenne, was er Grosses für mich gemacht hat, wie er sich tief gebogen hat. Die Geschichte der Fußwäschung im Johannesevangelium 14 bis 17, die letzten Taten von Jesus. Er beugt sich ab und nimmt von seinen Jüngern, die er 3 Jahre lang angeleitet hat, wie sie leben sollen, beugt sich ab, bindet sich einen Schurz um und fängt an, die Füße richtig durchzuschrauben. Von ganzem Herzen und sagt, er macht aus Liebe. Ich gebe euch ein Vorbild, wie ihr das sollt machen. Und wenn wir den Jesus Christus gesehen und den Blick auf ihn ausgerichtet haben, der uns so fest dient hat. Und wir sind 100% erlöst. Es gibt nicht mehr die Kategorie, tu das nicht, mach das nicht, sondern ich wandle in der Liebe und ich weiß, es ist nicht gut für mich, darum mache ich es nicht. Es passiert ein Wunder, wenn ich seine Liebe sehe. Zwar, dass sich der Blick wieder zueinander wendet, aber nicht mehr im Verachten und im Richten, sondern im Anerkennen, dass der andere genau gleich auf dieser Linie richtig her unterwegs ist. Und in den Augen spiegelt sich plötzlich nicht mehr Härte und Missgunst von den Personen, Separierung, sondern Liebe, Anerkennung, weil sie wissen, ich gestehe einem anderen die Freiheit zu, das anders zu machen. Es ist aber auch ganz klar, wo wir als Gemeinde, was wir als Gemeinde glauben. Und die Personen können nebeneinander bestehen, sie wissen, sie laufen auf den Herrn zu. Ich möchte gerne mit dem letzten Text die Predigt beenden. Römer 14, 19 bis 22. Darum lasst uns nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstört nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Amen.
Wir singen jetzt das Lied 141 und da möchte ich eure Aufmerksamkeit darauf legen, dass wir die erste Strophe singen und dann die Strophen 3 bis 6.